Herzlich willkommen beim 10. Live-Schach-Talk am Sonntag. Und ich versuche auch noch auf Instagram live zu gehen. Das ist nämlich immer ein extra Schritt, bevor ich mich um euch hier kümmern kann. Und jetzt läuft der Stream auch auf Instagram. Sehr schön. Ja, den Jonathan Karlstedt kann ich heute noch nicht begrüßen, aber er hat zugesagt, dass er noch kommt. Er ist auf der Autobahn. Und ich begrüße aber einen anderen Gast, einen Überraschungsgast, wie immer. Und ja, heute ist es jemand, den ich euch kurz vorstellen möchte. Er spielt Schach bei einem der größten deutschen Schachvereine, nämlich der Schachabteilung des FC Bayern München. Er ist Turnierorganisator und sein neuester Clou ist die Gründung eines Schachzentrums des Kaiser Centers München. Du kannst gleich sagen, wie es richtig heißt. ja, ich begrüße erstmal Gerhard Riebe. Hallo Gerhard.
Hallo Michael und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, gerne, gerne. Ja, dann legen wir doch gleich mal los. Kaiser Center München, habe ich das richtig gesagt und worum handelt es sich denn da eigentlich?
Ja, also prinzipiell hast du das richtig gesagt. Ich komme gleich dazu. Kaiser Center München. Ja, es ist ein Schachzentrum hier in München. Es befindet sich hier im Münchner Norden. Wir haben einen Raum für ungefähr 20 Bretter und machen hier regelmäßig dann Turniere und Kurse und ähnliche Sachen. Also es ist privatwirtschaftlich organisiert, also kein Verein. Ja, aber es ist sozusagen ein Schachzentrum, das dauerhaft Programm hat, quasi
365 Tage im Jahr. Ja, welche Zielgruppe hast du? Also ich nehme an, du willst mal eben die Leute auch mit Schach miteinander verbinden, ne? Also das, was wir so als positive Effekte des Schachs sehen, aber natürlich auch wirtschaftlich ausgerichtet. Und sind bei dir mehr so Kinderkurse oder Erwachsenenturniere oder worauf oder Senioren oder auf wen fokussierst du dich speziell?
Ja, also die Idee ist, sich an eine ziemlich breite Zielgruppe zu wenden, insbesondere aber auch an die es nicht so viele Angebote sonst gibt, da gerade im Erwachsenenbereich. Also zum Beispiel, wenn man die Idee ist nicht, sowas zu ersetzen wie so ein Schachclub für Kinder, dass man halt, also so einen klassischen Schachclub, so mit der Idee, werde hier Mitglied für die nächsten 10 Jahre und komme jede Woche zum Training. Davon gibt es schon genug. Die Idee ist, das zu machen, gerade das, wo es relativ wenig gibt, das ist auf der einen Seite so Einstiegskurse für Kinder nach dem klassischen und bewährten Bauerndiplom, Turmdiplom, Königsdiplom-System. Du hast ja auch letzte Woche mit dem Michael Zelbe gesprochen habt. So habe ich auch damals angefangen. Und das ist quasi hier das Angebot auch für jemanden, der noch nicht wer noch gar nicht Schach gespielt hat, kann hierher kommen und da die Idee ist halt auch quasi dann Bauerndiplom machen, Turmdiplom, Königsdiplom machen und gerade dann, wenn man dann auch weiß, es geht, dass die Kinder dann da weiter in den Schachverein gehen. Also das ist quasi so die eine Zielgruppe. Die andere Zielgruppe ist auch Erwachsene, die Schach spielen, aber halt gerade auch nicht aktiv im Verein. Und die es halt auch lernen möchten, da ein bisschen was zu machen. Da sind auch die Angebote. Und dann so die dritte Zielgruppe sind die klassischen Turnierspieler und Spielerinnen, die es so gibt, ja, von DWZ 1000 bis, sagen wir mal, DWZ 2200, 2300. Quasi der Nicht-Profi-Bereich, da auch entsprechende Turnierangebote zu machen für nicht so riesige Turniere, aber die Idee ist halt, dass da auch ein regelmäßiges Angebot zu haben und dann auch an Elo ausgewerteten Turnieren, um auch da so eine Basis zu schaffen.
Ja, sehr schön. Also Orte, wo die Menschen miteinander Schach spielen können, das ist doch immer sehr schön. Und da möchte ich die Gelegenheit nutzen, hier einen Hinzugekommenen zu begrüßen, den Jonathan Karlstedt. Johnny, ich musste heute, oder gerade eben, als ich nach Hause gekommen bin, es ist jetzt unscharf, aber ich musste natürlich sofort an dich denken, nicht nur, weil ich den ganzen Tag mit dir verbracht habe im Chess Tigers Workshop, sondern auch, weil ich hier die Zeitschrift Schach in meinem Briefkasten gefunden habe.
Hammer, sehr gut.
Ja, hallo, grüß dich, Johnny.
Moin, hallo allerseits, hallo Michael, hallo Gerhard, schön, dass ihr da seid. Entschuldigt die Verspätung, ich habe auf der Autobahn einfach keinen Parkplatz gefunden. Das war der erste, der mir die letzte Dreiviertelstunde entgegengekommen ist.
Ja, also sonntagabends traditionell on the road sozusagen. Gerhard, machen wir doch hautnah mal weiter. Du warst letztes Jahr beim Münchner Schachfestival in der Organisation, das weiß ich. Bist du das denn dieses Jahr auch? Weil das läuft ja gerade.
Nee, dieses Jahr bin ich da nicht, bin da ausgeschieden. Das läuft aber und es läuft auch sehr gut. Und das finde ich auch sehr gut, aber ich bin da jetzt nicht mehr persönlich involviert.
Okay, jetzt juckt es mich natürlich nach den Gründen zu fragen, weil das ja nach der ersten Ausgabe, die einige Bugs hatte, sage ich mal, hörte man zumindest, in der zweiten Ausgabe letztes Jahr sehr gut gelaufen ist. Gibt es da irgendwie was, was du hier teilen kannst, was die Gründe sind, oder ist es eher was Persönliches?
Ja, ich würde nicht sagen, es ist Persönliches, aber also es hat sich, ich glaube auch, es hat letztes Jahr gut geklappt und hat auch das Münchner Schachfestival da auf eine weitere gute Ebene gebracht, aber musste halt feststellen, dass es da so in der Zusammenarbeit nicht so, sagen wir mal so, es gab unterschiedliche Vorstellungen darüber, auch wie Zusammenarbeit am besten funktioniert. Und deswegen machen wir da getrennt weiter. Also
schade, aber du hast ja jetzt auch dein eigenes Projekt. Aber Johnny, genau. Du bist auch vertreten beim Münchner Schachfestival, ne? Indirekt.
Indirekt, ja. Ich bereite jemanden vor, der dort mitspielt. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie er jetzt heute Abend gespielt hat. Ich hoffe und vermute, dass er noch spielt, weil die Runde ja erst um 18 Uhr losgegangen ist. Und genau, Gerhard hatte mich letztes Jahr sogar eingeladen, mitzuspielen. Da hat es leider nicht geklappt, weil das zeitlich irgendwie nicht hinhaute. Oder ich glaube, das über den Geburtstag von meinem Sohn war oder irgendwie sowas. Genau. Und deshalb hoffe ich, dass ich da bald mal mitspielen kann und bin jetzt zumindest mit gedrückten Daumen für einen meiner Schüler dabei.
Ja. Aber Gerhard, ich hatte ja auch gesagt, du spielst beim FC Bayern München. Das würde mich auch mal interessieren, wie das da so ist, weil ich meine, da steht ja Fußball über allem und wenn nicht Fußball, dann Basketball. Welchen Stellenwert hat denn da Schach? Ich meine, ihr habt ja 10 Mannschaften oder sowas. Das muss ja ein Riesending sein.
Das ist ein Riesending, ja. Also ich würde mal sagen, also steht der Name FC Bayern München drauf. Im Kern ist es aber ein ganz normaler Schachverein. Also ich habe davor für einen anderen auch relativ großen Verein gespielt. Mein ganzes Leben lang, auch in der Jugend, beim Delmhorster Schachclub. Und am Kern beim FC Bayern ist die Schachabteilung genauso organisiert. Ja, es gibt einen Vorstand, der organisiert ist. Es gibt einen regelmäßigen Spielabend, ja, manchmal auch zweimal die Woche. Da gibt es dann Turniere und es werden halt Mannschaftskämpfe gespielt. Also eigentlich unterscheidet sich das nicht beim FC Bayern. Das Einzige, was man merkt, ist, wenn es halt die Einladung zur Jahreshauptversammlung des Vereins gibt, dann lädt man nicht in die nächste Gaststätte ein, sondern jetzt in den letzten Jahren immer in den BMW-Park, also die ehemalige Rudi-Sedlmayr-Halle in München mit 6.700 Plätzen. Und da ist dann die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins. Und eigentlich als normales Mitglied merkt man da relativ wenig davon. Und halt der jeweilige Vorstand der Abteilung, also im Moment ist der Jörg Wengler der Vorsitzender, der hat natürlich dann auch viel mit dem Verein zu tun. Aber im Prinzip als Mitglied ist es wie in jedem anderen Schachverein auch, würde ich sagen. Also wie in jedem anderen großen und gut geführten Schachverein.
Ich habe ja gerade mein Werder Bremen-Pullover an, ein Relikt aus meiner Vergangenheit bei einem anderen Schachverein, der auch eine sehr aktive, von einem anderen Fußballverein, der auch eine sehr aktive Schachabteilung hat. Und ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist, das würde mich interessieren. Habt ihr als Schachabteilung, hat Jörg da einen Sitz auch im Präsidium? Also normalerweise in diesen Vereinen, muss man dazu sagen, die sind ja meistens zweigegliedert. Also einmal gibt es den eingetragenen Verein und einmal so eine ausgegliederte Firma, könnte man sagen, die Profimannschaften betreut, womit man das richtige Geld verdienen kann. Aber der e.V. hat häufig zumindest Anteile an dieser Firma. Und bei uns war das durchaus so, weil der Abteilungsleiter Oliver Höpfner hatte ein Stimmrecht in diesem Präsidium, das also sehr gewichtig ist. Und deswegen hat man schon immer mal gemerkt, dass wenn es drauf ankam, wurde man durchaus mal umgarnt, weil man ja vielleicht mal für das ein oder andere Projekt die Stimme brauchte. Ist das bei euch auch so?
Also von der Grundstruktur ist es ähnlich. Ja, auch beim FC Bayern ist sowohl der Fußball wie auch Basketball jeweils in eine eigene Kapitalgesellschaft, das eine eine AG und das andere eine GmbH, ausgegliedert. Die Stärke der anderen Abteilungen ist allerdings nicht so groß wie beim SV Werder, der ja mehr so der klassische Sportverein ist. Der FC Bayern ist halt auch vom Namen her schon ein Fußballverein. Und also das zieht sich auch durch alles durch. Also es gibt auch nicht mehrere Abteilungen beim FC Bayern, sondern es gibt eine Hauptabteilung und zahlreiche Nebenabteilungen. Und ja, deswegen sind leider auch die jeweiligen Vorsitzenden der Abteilungen nicht so stark, wie das beim SV Werder ist. Ich komme ja auch aus Delmenhorst, das ist ja auch Landesschachverband in Bremen dann. Deswegen kenne ich das auch. War früher auch in meiner Jugend schon immer FC Bayern-Fan, was da in Bremen auch relativ zum Exoten macht. Ja, aber also das, ja, also auch das musste ich in meinen 90ern immer zugestehen, als ich Werder beim Fußball nicht so gut fand und beim Schach auch die Rivalen da quasi waren, wie das da organisiert ist und wie die Schachabteilung da auch eingebunden ist, ja, auch schon damals in den 90ern, schon mit den Bundesliga-Wettkämpfen, da auch im Weserstadion. Also das ist schon extrem stark und das ist, ja, auch wenn mir das Herz blutet zu sagen, das ist wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als beim FC Bayern.
Jetzt habe ich ja immer die Aufgabe, von unserem Gast überzuleiten auf die Schachszenen und Schachnews der Woche, denn es ist ja auch ein aktueller Schachtalk. Gerhard, hast du denn so die Schachnews der Woche verfolgt, zum Beispiel Norway Chess, den Sieg von Magnus Carlsen insgesamt? Und da gab es ja diese eine Szene gegen Gukesh. Weißt du, was ich meine, oder ist das gar nicht so
deins? Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Woche da über die ganze Zeit den Stream geschaut habe, aber das habe ich schon gesehen und auch gerade dieser Moment, der ja auch wirklich viral gegangen ist. Und dann
erzähl mal, haben vielleicht nicht alle gesehen.
Genau, also der Clip ist, sie machen ein paar Züge, Carlsen gibt auf, haut so richtig mit voller Kraft auf den Tisch, auch die Figuren fallen um, er steht aus, läuft irgendwie 5 Meter weg vom Brett. Da haben viele dann auch den Clip aufgehört, aber wenn man den Clip noch 3 Sekunden länger macht, sieht man auch, er kommt zurück, klopft auch nochmal Gukesh anerkennend auf den Arm, ja, und geht dann weiter.
Ja, das letzte Mal, als ich reingeguckt habe, hat dieser Clip 75 Millionen Aufrufe gehabt, das muss man sich mal vorstellen. Das ist der Hammer, was Magnus da, ja, vielleicht ohne das bewusst zu machen, aber was er da auslöst. Wir haben einen Kommentar dazu. Also erstmal danke für den Kommentar von Rüdiger, der gesagt hat, hallo, endlich schaffe ich es mal live und vielen Dank für euren sonntäglichen Einsatz. Machen wir gerne. Und dann haben wir den Will Einhelm auf TikTok bekannt und auch auf YouTube. Es gibt so viele Memes zu dieser Szene mit Magnus und Gukesh, viele Nachahmer. Ich finde es total witzig. Viele kritisieren Magnus, aber ist doch voll okay, sich mal über sich selbst in dem Fall aufzuregen. Ja, was sagt ihr dazu? Johnny, du nickst.
Ja, also ich bin ja jetzt nicht der allergrößte Magnus Carlsen-Fan. Ich finde, dass er an vielen Stellen irgendwie droht, falsch abzubiegen oder falsch abgebogen ist. Aber ich meine, an der Szene ist überhaupt nichts verkehrt. Ich meine, er ärgert sich und schlägt auf den Tisch. Das gibt A, dem Schach super viel Aufmerksamkeit und zeigt auch, wie viel Druck da auf dem Kessel ist, ne? Also, dass die Leute, dass denen das super viel bedeutet, dass das ein Sport mit Emotionen ist, wie jeder andere Sport auch. Und davon brauchen wir viel mehr. Solange es sich nicht unsportlich gegen den Gegner richtet, sondern im Zweifel nur gegen Gegenstände, ist das vollkommen in Ordnung. Und Wilhelm hat da absolut recht. Gukesh hat ja anschließend dann noch den sehr verdutzten Kommentatoren erzählt, dass er selber auch schon viele Tische zerschlagen hätte. Und bei dem so kontrollierten Gukesh haben dann alle gesagt, also man sah den Kommentatoren im Gesicht an, das kannst du ja nicht ernst meinen, du bist doch hier Mister, ich habe mich immer unter Kontrolle und ich ruhe in mir selber. Aber er sagte, nee, ich habe schon ganz, ganz viele Tische zerschlagen und auf ganz viele Tische gehauen. Meistens, wenn niemand zugeguckt hat. Und bei Magnus sei es jetzt halt gerade aufgenommen worden. Was ich kritisieren würde, ist also überhaupt nicht diese Szene, das würde ich sogar gut finden, wenn so solche Emotionen häufiger zu sehen sind. Ich fand seine Kommentare anschließend teilweise ein bisschen grenzwertig, wo er darüber spricht, dass sozusagen, ja, dass ihm das alles nicht mehr so viel bedeutet und er eigentlich gar keine Lust mehr hat und so in diese Richtung gehen. Das fand ich ein bisschen unprofessionell. Das ist das, was ich auch schon immer an ihm kritisiert habe, seitdem er solche Aussagen tätigt. Das finde ich so ein bisschen herabwürdigend, aber ansonsten lass die Emotionen raus, finde ich eine gute Sache.
Gerhard, meinst du, dass es das Duell der kommenden 2-3 Jahre sein wird? Magnus gegen Gukesh, spitzt es sich so zu? Weil Caruana, Nakamura sind ja auch nicht mehr unbedingt, sage ich mal, die Herausforderer der Zukunft. Wird es dieses Generationenduell sein, Carlsen gegen Gukesh? Oder mischen da noch andere mit? Was meinst du?
Also ich bin jetzt auch nicht der große Experte für das absolute Spitzenschach. Mein Eindruck ist, dass Magnus immer noch ein deutliches Stück vor allen anderen ist und dass Gukesh ja mehr oder minder auf einem Level ist, auf dem auch Fabiano, Caruana und Nakamura immer noch sind. Und ich glaube, ja, auch Leute wie Erik Gaisi sind auch auf dem Niveau. Magnus ist immer noch die klare Nummer eins und würde er noch WM spielen wollen, wäre er auch immer noch Weltmeister. Und ja, ich glaube, daran hängt es halt, ja, dass Magnus eigentlich relativ wenig Lust hat, tatsächlich halt noch die schwierigen und harten Wettkämpfe zu spielen, bei denen man dann wirklich herausfindet, wer ist hier wirklich die Nummer eins, sondern halt eher Freestyle oder online oder auch Norway Chess hat er jetzt auch nur 10 Sekunden Inkrement, was stärker Richtung, wo ja auch die Vermutung ist, die ich auch nicht für ganz unplausibel halte, dass das auch ein Wunsch von Magnus eher war. Ja, also ich persönlich finde das schade, weil das wären eigentlich die ganz großen auch Duelle, die man da sieht, wenn Magnus fehlt. Ja, mit dem Eindruck, dass er die eigentliche Nummer 1 ist, ist es immer schwierig. Aber ich glaube, er ist da immer noch schachlich deutlich die Nummer 1.
Ja, Rüdiger schreibt, wenn Magnus nicht spielen will, soll er nicht spielen. Seine Entscheidung. Aber solche Kommentare sind respektlos. Okay, ja. Naja gut, das macht ihn halt auch irgendwo zum... er polarisiert sehr stark. Auch mit seiner Anmerkung, dass die Formel 1 langweilig ist. Ne, wobei Jan-Henrik Büttner, der ihn ja sponsert, die ganze Zeit sagt, er will Schach nach dem Vorbild der Formel 1 umbauen. Jetzt sagt Magnus, Formel 1 findet er langweilig. Aber was gab es da für Aufmerksamkeit aus der Formel 1-Szene, ne? Und wieder mehr Views. Und also irgendwie schafft das doch tatsächlich, ja, immer Schlagzeilen zu produzieren.
Ja.
Ja, was haben wir noch diese Woche gehabt? Aravind hat in Armenien gewonnen, okay. 4 Inder jetzt in den Top 10. Ich glaube, Tendenz ist eher mehr in Zukunft als weniger. Schauen wir mal, wer da noch alles hochkommt.
Ja, Dimitri hat auch mitgespielt, ne? Also wir hatten auch einen deutschen Vertreter bei dem Turnier, der, glaube ich, sogar Dritter geworden ist, Dimitri Kollas. Mit ungeschlagen, mit 8 Remis und einem Sieg. Also Anishkiri lässt grüßen. Genau, also der hat da echt gut gespielt, auch ordentlich Elo-Punkte gesammelt. Ich glaube, Frederik und Matthias sind im Moment Elo-technisch ein bisschen weg, aber nach seiner Krisen-EM hat er sich da wieder gerettet. Das war übrigens auch der Grund, warum er die deutsche Meisterschaft nicht mitgespielt hat, weil er sich auf dieses Turnier in Armenien konzentrieren wollte. Und ja, also war ich sehr begeistert, dass er da so stark und solide abgeschnitten hat. Und ich glaube übrigens, die Duelle der Zukunft ist eine indische Meisterschaft. Also das ist, Magnus ist da, der wird irgendwann aufhören in nicht allzu ferner Zukunft. Und das Duell der Zukunft wird sein, wer ist es dann am Ende? Ja, also Aravind oder Erigaisi oder Prak oder Gukesh natürlich. Also es wird eine bessere indische Meisterschaft sein.
Hm. Aber so ein paar Ausreißer sind noch dabei, so Abdusatorov und sowas, ne? So ein paar Einzelleute. Ja.
Die nächste Generation.
Ja. Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften finden auch gerade statt. Gerhard, habt ihr vom FC Bayern irgendwie so im Bereich Jugend irgendwelche Talente, die so in der nationalen Spitze mitspielen, oder ist es da eher dünn gesät?
Gut, da bin ich auch nicht so ganz nah dran. Ich glaube aber, wirkliche Top-Leute haben wir gerade nicht.
Ja, aber schade eigentlich, dass so ein großer Verein da keine Top-Leute produziert, aber Jugendarbeit generell gibt es schon, aber dann halt eher auf unterer Ebene. Jugend. Oder wird das gar nicht gemacht?
Nee, doch, Jugendarbeit gibt es schon. Da gibt es auch eine Reihe von Schulschach-AGs und sowas. Aber das ist nicht der, sozusagen, Spitzenjugendschach ist da auch nicht der wie sagt man, der Fokus im Verein.
Ich habe so ein Turnier gesehen, Bernis DWZ-Elfmeter. Sagt dir das was? Kennst du das? Das muss
genau, irgendwie von Bayern. Genau, das ist so ein FC Bayern-Turnier, findet mehrfach im Jahr statt. Das ist so ein U12-Turnier, weil in der U12 kann man ja DWZ-Auswertung auch schon mit 60 Minuten Bedenkzeit machen und das dann immer an einem Samstag und sind dann fünf DWZ-Spiele quasi am Stück, sodass man, und also die Idee ist halt auch, also man kann mitspielen mit oder ohne DWZ und die Idee ist aber halt auch, dass das zum Beispiel eine Möglichkeit ist, da mal eine DWZ aufzubekommen. Und das ist die Idee an Bernis DWZ-Elfmeter.
Da war und ich Johnny bei der DJE.
Schiedsrichter. Sorry, da war ich letztes Jahr auch mal Schiedsrichter und das ist immer eine schöne Geschichte und gefällt den Kindern auch.
Ah, Schiedsrichter bist du auch.
Ja.
Aber so lokal oder machst du auch so internationale Turniere?
Also ich mache jetzt nichts Größeres. Ich bin da auch dabei, auch das auszubauen. Also ich habe halt die entsprechende Lizenz, um auch so ELO-ausgewertete Turniere zu machen. Und jetzt in ungefähr einem Monat mache ich auch die Weiterbildung zum nationalen Schiedsrichter. Da ist ja in Gladenbach im Juli, glaube ich, jedes Jahr eine und da bin ich dieses Jahr auch dabei. Und dann auch die Idee, nationaler Schiedsrichter zu werden und dann auch mit der Idee, dann auch auf die internationale Ebene zu kommen, also viele Schiedsrichter zu machen, auch mit der Idee, perspektivisch irgendwann auch Schiedsrichter bei so Turnieren sein zu können, bei denen auch Normen vergeben werden können. Ja,
sehr, sehr cool. Aber wir sprachen über die deutsche Jugendeinzelmeisterschaften und auch da hast du ein Eisen im Feuer, Johnny.
Ja, habe ich. Ich war früher, ich sag mal, seit ich aus der Schule raus bin und diese Trainersache intensiv mache, bis vor, ich sag mal, 2-3 Jahren eigentlich immer bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft, weil ich entweder privat da war, weil viele meine Schüler mitgespielt haben oder weil ich für Werder Bremen beispielsweise dort war. Und ich betreue eine Spielerin, die bei den Jungs mitspielt und die hat gerade ihre zweite Partie verloren. Und ich leide da immer so mit. Also ich habe jetzt schon die ganze Autofahrt schlechte Laune. Oder schlechte Laune ist fast das falsche Wort. Also man fühlt sich so bedrückt und so ein bisschen leer, weil man das sich so sehr für den eigenen Schüler wünscht, dass er erfolgreich ist, weil man auch weiß, was in dem Fall diejenige da alles investiert hat. Und dann kommen die Ergebnisse nicht. Und das macht mich einfach traurig und depressiv sozusagen. Und da fällt mir dann immer wieder ein, warum es gut ist, dass ich inzwischen auch andere Aktivitäten mache, weil das ist wirklich, also für das eigene Nervenkostüm, ich gehe da halt immer total mit und aber ich habe da eine Spielerin, die da mitmacht, ja.
Und als Trainer ist man immer angespannter als Spieler, ne?
Viel angespannter. Also ich meine, man als Spieler ist man nur für sich selber verantwortlich und wenn man dann halt verliert, dann ärgert man sich halt über sich selber und kann damit das besser einordnen. Aber wenn ich Leute sehe, die mir dann auch irgendwo auf einer Ebene so nah sind, emotional, die dann so traurig und enttäuscht zu sehen, das ist einfach nur schmerzhaft.
Gerhard, ich hatte dich gut geworden.
Ja, sorry. Ja, deutsche Jugendmeisterschaften sind hart, ich kenne das auch. Also ich habe auch dreimal mitgespielt und meine Ergebnisse waren 3,5 aus 11, 3 aus 9 und 2,5 aus 9. Also bei der Deutschen verlieren und mit 0 aus 2 starten, das kenne ich auch.
Ja, das Niveau ist ja auch hoch dann, ne? Also vermute ich mal.
Ja, 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 sie ist da, also sie hat jetzt gegen 2 Leute gespielt, die hatten beide mehr als 200 Elo-Punkte mehr als sie. Also das ist jetzt also keine Tragödie, dass sie da verliert, aber okay, also in der ersten Partie hatte sie quasi einen Dauerschacht drin, also kurz vor Ende 0-0-0 im Endspiel. Und jetzt hat sie eine Zugwiederholung ausgewichen, wo ich mega stolz auf sie bin, dass sie da weitergespielt hat. Sie stand auch leicht besser, wollte einfach unbedingt gewinnen und hat, also wie gesagt, das Remis sozusagen von einem klar stärkeren Spieler, sie hatte schwarz, abgelehnt, also macht mich mega stolz, aber ja, also ich, vor allem bei einem Mädchen ist es dann, ja, hoffe ich, dass es sie nicht zu sehr mitnimmt. Hm.
Ja, was haben wir noch? Wir haben ein Chess-960-Turnier vor der Brust, nachdem das ja in Karlsruhe eine Disziplin war unter mehreren und auch mit den Chess-Tigers als Mitorganisatoren oder Partnern. Und zwar am 29. Nee, genau, es sind 2 Turniere, am 28. Juni in Frankfurt-Zeilsheim die Youth Classic und dann am 29. Juni die 10. offene deutsche Schnellschachmeisterschaft im Chess 960. Also 2 Besonderheiten, Schnellschach und dann noch Chess 960 kombiniert. Gerhard, wie stehst du zu Chess 960 im Allgemeinen und dann vielleicht zur Schnellschachvariante? Hast du das schon mal gespielt überhaupt?
Also ich habe das auch schon mal gespielt online. Also ich muss sagen, für mich ist das nichts. Ich bin immer schon froh, wenn ich im normalen Schach unfallfrei so die ersten 5 Züge hinbekomme. Also meine persönliche Ansicht ist, also für mich ist Schach eher zu kompliziert als zu einfach. Ich bin da nicht auf der Suche nach Varianten, die es noch schwieriger machen. Aber also ich kann aber auch gut nachvollziehen, dass es für viele Leute spannend ist und ich finde es auch gut, dass wir da was in die Richtung machen, also dass, wenn da Turniere in die Richtung sind und das vorankommt, weil ich glaube, es ist halt tatsächlich auch ein anderes Spiel als Schach im Kern und je mehr, das, desto besser ist es auch und also mein Plan ist auch, dass wir im Herbst ja auch mal so ein 960 Turnier machen und auch mal schauen, wie das so angenommen wird. Aber persönlich würde ich immer sagen, gib mir das normale Schach.
Okay. Also in deinem Schachzentrum, du wirst es schon mal ausprobieren. Ne? Hast du den Eindruck, es gibt Resonanz?
Also ich glaube, hier jetzt gibt es ja auch auf chess.com freitags immer dieses Freestyle-Turnier. Ich glaube, das wird auch ganz gut angenommen. Ich habe da auch vorgestern bei Twitch reingeschaut, bei Niklas Huschenbett, der es auch mitgespielt hat, war ganz witzig. Hatte eine Partie, das fand ich auch ganz lustig, bei 960, da war nur auf dem Königsflügel Turm und Läufer vertauscht. Und dann, wenn man also G3, Springer F3, Läufer G2, 0-0 gespielt hat, dann ist das halt genauso, als wenn man in einer normalen Schachpartie gespielt hat. Und das haben sie auch gemacht. Und dann war das wieder, also vielleicht sollte man nur 959 spielen, weil das ist nun wirklich nichts anderes. Aber also ich finde es auch spannend ist das schon. Und ich war auch zum Zuschauen mal da in Karlsruhe bei Grenke dieses Jahr. Da haben ja auch viele da 960 gespielt und das stieß ja auch bei den Zuschauern da auf großes Interesse.
Ja, Peter bringt es auf den Punkt, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ne? Es ist ja auch kein Entweder-Oder, sondern was Zusätzliches. Ja, was haben wir noch? Haben wir was vergessen diese Woche? Ich hätte noch, was, aber
schon. Ja, sag an.
Ich habe einfach, also nichts Aktuelles, aber ich habe eine Studie gesehen von, ich glaube, war es ein Student oder 2 Studenten, die über das Thema Betrug im Schach eine Studie gemacht haben. Und das ist so ein bisschen untergegangen. Also man findet es auf Chessbase und auch auf dem Schachkicker. Aber ich fand es doch sehr erschreckend, die Ergebnisse dieser Studie. Ich versuche es gerade zu finden.
Ah, ich muss jetzt erstmal den, ich dachte, eine Studie im Sinne von setze Matt in zwei Zügen irgendwas.
Nein, eine wissenschaftliche Studie.
Also ja, jetzt bin ich wieder im Boot. Ja, siehst du mal, wie das der Kopf verdrahtet ist. Ja? Dachte, jetzt präsentierst du uns hier einen kniffligen Zweizüger oder so.
Das wäre ja auch mal was, eine Herausforderung. Nee, also da geht es um eine wissenschaftliche Studie an der Uni Mainz. Und die haben 1924 Schachspieler interviewt, also knapp 2000, und gefragt, inwiefern die selbst schon mal betrogen haben. Und es ist so, dass sich laut Ergebnis der Studie, ich meine, wir wissen alle, dass im Online-Schach betrogen wird. Also zum Beispiel haben jetzt 7,7% gesagt, sie haben schon mal ein Konto eines anderen Spielers benutzt. 3,1% haben gesagt, sie haben schon mal ein elektronisches Gerät benutzt, also online. Aber ich dachte, das beschränkt sich immer alles auf online. Aber das gibt auch beim Over-the-Board-Schach recht hohe Quoten. Ja, also zum Beispiel 0,4% haben gesagt, sie haben schon mal elektronische Geräte beim Over-the-Board-Schach benutzt. 4,3% haben gesagt, sie haben schon mal ein Ergebnis abgesprochen vorab. Also 1,4% haben gesagt, sie haben Over-the-Board schon mal einen Ratschlag von einem Dritten eingeholt. Ich weiß nicht, was meint ihr dazu? Sind es normale Zahlen oder?
Es ist alles viel zu hoch, aber die wie das gehandhabt wird, ist halt viel zu lasch. Also ich hatte das schon häufiger, dass mich Leute gefragt haben, wie ich denke, dass dann ihre Stellung sei während der Partie. Wo ich dann mal sage, hast du einen Schatten oder was, dass du mich das jetzt fragst? Also was ist da? A, bringst du mich in eine unmögliche Situation, dir zu sagen, dass du ein Vollidiot bist? Und zweitens ist das also Betrug, wenn ich dir das jetzt tatsächlich sagen würde, was ich dazu denke. Und da nehmen die Leute das, glaube ich, einfach viel zu locker. Nach dem Motto, ist ja gar nicht so gemeint. Wir müssen da super aufpassen. Also Schach ist wirklich auf dem aufsteigenden Ast. Und genauso wie Doping im Radsport ist das das eine Thema, was die ganze Sache kaputt machen könnte. Dass man irgendwann das Gefühl hat, als nicht betrügender ist man der Depp. Ja, also das, ich habe früher gerne schon Tour de France geguckt und man sah immer, wer nicht gedopt ist. Das war nämlich der am Berg dann auf einmal krass abgefallen ist. Ja, da wusste man, okay, der ist nicht gespritzt und die allen anderen, die auch sozusagen im 7. Höhenkilometer immer noch voll durchgeradelt sind, die halt nicht. Und das darf uns nicht passieren. Tour de France, der Radsport, hat sich davon nie so richtig erholt. Und deswegen, wie auch, das ist meine persönliche Auffassung, wie wir das, Michael, du bist Jurist, du wirst das besser wissen als ich, aber es gibt ja durchaus sowas wie, dass man, wenn man ein Problem anfängt zu erkennen, dass es dann auch Strafen gibt, die zeigen müssen, Leute, wir haben das große Problem erkannt und das heißt, man muss jetzt auch mal ein, zwei Exempel statuieren, dass es so halt nicht funktioniert. Und ich denke immer noch, wenn solche Art von Betrug und auch jemanden fragen, wie man glaubt, dass man steht oder natürlich ein elektronisches Gerät zu benutzen, das ist Betrug. Da muss jemand auch mal von mir aus 5 oder 10 Jahre gesperrt werden, damit sich jeder der Fallhöhe bewusst ist, die das hat, wenn man betrügt. Also da muss man aus meiner Sicht super hart durchgreifen.
Gerhard, habt ihr da beim Verein irgendwelche Etikette oder wird da klar gesagt, das wollen wir nicht sehen oder ist es gar nicht so ein Thema?
Ja, ich glaube, ein Thema ist es auch nicht so. Ich bin da aber auch genauso wie Johnny auf der Seite. Da braucht man braucht man null Toleranz. Und ich glaube, wir haben auch im Schach das Problem, ja, dass da auch von oben, ja, sozusagen von der Spitze, da diese Probleme kommen. Ja, also seit den 90ern, ja, kennt man die Normturniere. Irgendwo, wo man dann halt hinfährt und eigentlich, ja, wenn man da sein Startgeld, also sein hohes Startgeld da bezahlt hat, ist eigentlich die Norm schon inklusive. Ja, und so richtig, auch 30 Jahre später hat die FIDE da nichts dagegen unternommen. Ja, auch, es gibt auch diesen, einen ziemlich bekannten Clip von Magnus Carlsen, auch, wo er, glaube ich, da mit David Howell sitzt und der auf einmal anfängt zu lachen und dann sieht Magnus, dass er irgendwas eingestellt hat. Und das ist natürlich auch schwierig.
Totales Signal, ja, wenn es der Weltmeister selber nicht so ernst nimmt.
Wenn man sowas macht und ja, deswegen auch bei, deutschen Jugendmeisterschaften, also war da auch mal in der Organisation involviert, so vor 15 Jahren, da habe ich auch immer gesagt, ja, also wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte gesagt, im Spielsaal nur Spieler und Spielerinnen und wirklich alle anderen ja, bleiben halt draußen, weil die haben da nichts verloren. Konnte mich damit auch nie ganz durchsetzen. Aber ich denke halt gerade in den, ja, also da, wo es auch um was geht, ja, muss man das ganz klar machen. Und also sonst, also ich sage auch immer, ja, letzten Endes, also von den Maßnahmen her, ja, wenn ich hier im Mannschaftskampf spiele, irgendwie in der höchste Liga in München, ja, also dann brauche ich da auch keine Maßnahmen, weil wenn da jemand halt jetzt betrügen will, ja, also dann ist das halt so, das muss man da auch in Kauf nehmen, aber ich sehe es genau wie Johnny. Ich habe auch immer Tour de France geguckt, früher in den 90ern, aber ja, nach den ganzen Dopingskandalen bin ich davon auch abgekommen. Und da müssen wir im Schach auch hinkommen. Und das ist halt auch die, ja, also dass es halt auch das Gefühl dafür gibt, dass man während der Partie niemals über seine eigene Partie mit irgendwem redet. Und dass das für alle selbstverständlich ist.
Hm. Peter schreibt, es sind nur ein paar schwarze Schafe. John würde ihm da nicht ganz recht geben, aber Johnny, du wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ja, nee, ich auch nicht. Wobei, also der erste Satz, die meisten betrügen nicht, das stimmt. Aber es gibt trotzdem die kritische Masse, wo es dann einfach zu viel ist. Also schon 1%, wenn 1% regelmäßig betrügen würde, das bedeutet, dass in Karlsruhe 30 Leute betrügen würden. Das wäre einfach zu viel. Und wenn es nur ein paar schwarze Schafe wären, dann wäre es, glaube ich, kein Problem. Aber wenn es zu sozusagen einem größeren Problem wäre und 1% oder 0,5% sind aus meiner Sicht schon ein größeres Problem, dann muss da einfach ganz heftig gegengesteuert werden.
Ja, das zerstört ja auch das Vertrauen in den Sport, ne? Wenn die Medien da berichten über Schach und dann sowas im Vordergrund steht. Also das sollen sie lieber über Magnus Carlsens Faustschlag berichten als über sowas.
Das stimmt.
Haben wir eigentlich schon über das Ergebnis des Bundeskongresses gesprochen hier letzte Woche? Nein. Ich weiß es gar nicht. Haben wir noch nicht, ne?
Ich glaube nicht, ne.
Gerhard, bist du interessiert an Schachpolitik? Doch, wir haben es. Ich habe letztes Mal gefragt, unseren Gast.
Ich bin später dazugekommen.
Genau. Ja. Ah ja, da habe ich ihn gefragt, ob das ihn sozusagen betrifft als Spieler oder auch als Bundesligaspieler, der er ja ist, wer DSB-Präsident ist, weil die Ingrid Lauterbach hat sich ja durchgesetzt. Die Antwort war so, ja, mehr oder weniger nicht wirklich direkt. Gerhard, wie sieht es bei dir aus oder auch für deinen Verein? Ich meine, ist das wichtig? Verfolgst du das? Was sagst du dazu?
Ja, also ich verfolge das. Ich bin da sehr interessiert. Also DSB ist ja schon immer schwierig. Also es gab ja jetzt auch zwei Kandidaten für das Präsidentenamt, also die Ingrid Lauterbach und den Paul Meyer-Dunker. Mein Eindruck war auch, dass beide da auch durchaus einen guten Grund hatten, zu sagen, das zu machen. Ich glaube, der Paul Meyer-Dunker war da in Berlin jetzt schon in den letzten Jahren sehr erfolgreicher Präsident, der viel vorangebracht hat. Ich glaube, die Ingrid Lauterbach, der ist es auch gut gelungen, da den Deutschen Schachbund jetzt zu stabilisieren. Ich glaube, wir haben, das hängt aber auch weniger an Personen, sondern ich glaube, wir haben in Schachdeutschland auch so ein bisschen das Problem, dass wir so ein Auseinanderfallen haben von total hohen Ansprüchen an unsere Verbände, die alles Mögliche leisten sollen, Spitzensportförderung und Mitgliedergewinnung und hast du nicht gesehen. Und dann die massiven Debatten darüber geführt werden, ob der Mitgliedsbeitrag pro Mitglied dann jetzt 13, 14 oder 15 Euro im Jahr sind, wo es ganz natürlich ist bei anderen Verbänden, dass man da beim Mehrfachen dessen ist. Und ich glaube, ja, solange das so ist, wird es für alle Leute schwierig sein. Vielleicht noch aus meiner Warte jetzt auch. Ich mache jetzt hier auch unheimlich viele ELO-ausgewertete Turniere. Also jede Woche so ein ELO-gewertetes Schnell- und ELO-gewertetes Rapid-Turnier. Und das wird in Deutschland ja für mich völlig unverständlicherweise ehrenamtlich gemacht. Ja, es gibt da den Andreas Klein, der da das Amt hat. Also der macht das ehrenamtlich. Und das sind, also das ist echt ein Job. Ja, da arbeitet man jeden Tag mehrere Stunden. Und weil man jedes Turnier da irgendwie eingeben muss und dann haben die Leute wieder was falsch gemacht, ja, das Formular falsch ausgefüllt oder so. Und also das ist so der ganz klassische Job, der in jedem vernünftigen Verband aus meiner Sicht von einer bezahlten Kraft gemacht werden würde. Und sowas wird halt in Deutschland erwartet, dass das alles ehrenamtlich gemacht wird. Ja, und dann soll es aber auf einem hochprofessionellen Niveau laufen.
Ja, Ehrenamt und Professionalität, beides zu erwarten, ist natürlich sehr schwierig. Ja. Der Rüdiger schreibt noch, beruhigend, dass es demokratisch unfriedlich abgelaufen ist. Ja, ich hoffe doch, dass das meistens so
sind
ist.
Sind wir schon so weit, dass wir über sowas froh sind?
Ja, also. Sind wir schon so weit, dass wir darüber froh sein müssen. Also, aber ich habe tatsächlich die 1,5 Tage auf Twitch live gesehen und das war wirklich, finde ich, also wirklich auch vom Ton her, bis auf einen Beitrag eines ehemaligen Vizepräsidenten, der war wirklich unterirdisch, aber der war auch nur schriftlich formuliert. Ansonsten war es wirklich gutes Niveau. Jetzt schreibt der Rüdiger, schade um Gary Hertneck, der hat leider vielleicht auch dadurch die Lust verloren, dass es einen Gegenkandidaten gab. Der Gary ist ja zurückgetreten als Leistungssportreferent, aber Rüdiger, ich glaube, es gab keinen Gegenkandidaten, sondern sie haben nur die Stelle dann besetzt oder den Posten besetzt, nachdem Gary gesagt hat, er macht es nicht, und haben dann den Dr. Carlos Hauser, der sich eigentlich als Vizepräsident beworben hat, der ist dann vorgeschlagen worden, aber erst nachdem Gary gesagt hat, er macht es nicht, was überraschend für alle war. Ne?
Vielleicht meint aber auch Rüdiger, dass es einen Gegenkandidaten zu Ingrid gab.
Zu Ingrid Lauterbach. Ach so, da habe ich dich falsch verstanden, Rüdiger, natürlich, klar.
Könnte ich mir vorstellen, weil er ja auch bei uns zum Ausdruck gebracht hat, in sehr deutlichen Worten, wie er das sieht, dass er das nicht so dolle fand, dass Paul Meyer-Dunker da angetreten ist.
Jetzt habe ich es ja. Wobei er sicher Ingrid Lauterbach durchgesetzt hat, aber der Gary hat mir hinterher auch geschrieben, er hat einfach das Gefühl gehabt, dass es Flasche leer, hat Giovanni Trapattoni gesagt, in so einer Situation. Sind wir wieder beim FC Bayern.
Legendär. Damals war ich auch noch Bayern-Fan.
Genau, als Präsidentin. Ja, okay, sorry, Rüdiger, da hatte ich dich missverstanden. Ja, wir haben mal wieder unser Ziel, halbe Stunde nicht geschafft, sind bei 41 Minuten.
Ja, ich habe noch 3,5 Stunden Autofahrt vor mir, Leute. Also let's wrap it up.
Ja, Gerhard, letztes Wort an dich. Hast du noch was loszuwerden? Irgendwie nochmal eine Veranstaltung oder was auch immer?
Ja, nee, vielleicht keine Veranstaltung, aber wenn ihr euch für Schach interessiert, schaut auf die Webseite. Hier, ich bin übrigens gerade da.
Was passiert jetzt?
Ja, hört. Das immer so.
Also alle, die das jetzt im Podcast hören, der Gerhard zeigt gerade mit seiner Kamera die Räumlichkeiten des Schachzentrums in München, was er aufgebaut hat. Also,
die vom Feinsten aussehen.
Genau, es ist hier sehr schön. Ja, Johnny, wenn du mal in München bist, kommst vorbei. Michael, du auch. Und sonst, die Hörer sind immer willkommen. Jede Woche Programm. Und ich freue mich.
Ja, Johnny, wir haben auch noch den Werbeblock zu tätigen. Die Zeitschrift haben wir schon eingeblendet. Was haben wir noch? Du hast bald ein Seminar, ne? Aber das ist, glaube ich, erst im August.
Das ist Ende August zum Thema Mittelspiele. Genau. Schaut auf unserer Online-Seite vorbei, bestellt fleißig Schachmaterialien und Schachbücher, genau, die neue Zeitschrift. Bei den Abonnenten müsste sie in der Regel jetzt am Samstag in den Briefkasten gewesen sein, am Bahnhofshandel müsste sie jetzt auch schon sein. Nächstes Heft kommt, glaube ich, am 11.07. raus. Ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich freue mich auch, also wir hatten bisher nur tolle Gäste. Auf den nächsten freue ich mich auch, oder auf die nächste in diesem Fall. Das wird nämlich nächsten Sonntag die Sandra Schmidt sein, wo ich mich auch sehr darauf freue, dass sie da die Zeit gefunden hat, die ja auch überall in der Welt immer unterwegs ist. Und genau, ja, aber du hast recht. Am nächsten Wochenende haben wir trotzdem ein Seminar in Bad Soden, nämlich mit dem großartigen Michael Prosikin, der ein Seminar zum Thema Französisch macht. Also wer sich da noch kurzfristig anmelden möchte, das ist wirklich einer der gefragtesten Trainer, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, der da in Bad Soden einen zweitägigen Französischkurs macht.
Ja, das klingt doch sehr gut. Und ich darf noch nach der Sandra Schmidt nächste Woche weitere Gäste ankündigen. Wir haben die Monika Schmatz da mit ihren Schachliedern. Wir haben die Elisabeth Pätz da, wenn es klappt, hoffentlich. Und dann den Walter Rädler, den bekannten Schachkommunikator. Also hier gibt sich eine Persönlichkeit nach der anderen die Ehre. Und ich würde sagen, Johnny, du darfst wieder auf die Autobahn. Und Gerhard, vielen Dank für deine Teilnahme. Macht's gut.
Vielen Dank, lieber Gerhard.
Danke für die Einladung.
Gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
So, Stream. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.